Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo und herzlich willkommen. Ein Anti-Rave-Gesetz soll künftig die Feierkultur in Frankreich regulieren. Ja, sind da ausufernde Partys etwa bald Geschichte? Das wäre ein harter Schlag.
Do you like parties?
Yeah.
We can invite all our friends and have soda and pie.
Yeah.
I hope no bad people show up.
You gotta fight for your right to
ja, was steckt hinter dem Anti-Rave-Gesetz? Und kämpfen die Franzosen jetzt wie einst die Beastie Boys für ihr Recht zu feiern? Das ist Thema bei uns. Ein Anti-Rave-Gesetz hat den Senat passiert, könnte bald reales Recht werden. Festliche Zusammenkünfte mit Musik von bis zu 500 Personen müssen mindestens einen Monat im Voraus bei den Behörden angemeldet werden. Egal ob privat oder kommerziell. Bei Verstoß drohen dann drakonische Strafen. Fragen wir nach bei Jürgen König, unserem Korrespondenten in Paris. Hallo.
Hallo, Herr Oppel.
Seit wann sind denn Techno-Partys nun eigentlich ein Problem und warum?
Also sagen wir mal so, dass Stadtbewohner sich über den Lärm von Technopartys beschwert haben, das gab es bestimmt auch in Frankreich jetzt. Das war aber nicht das Hauptproblem. Entscheidender waren diverse Technopartys auf dem Lande. Und zwar im Frühling, im Sommer, etwa in der Bretagne oder der Normandie. Das waren Open-Air-Veranstaltungen, die sich immer, oder nicht immer, aber sehr oft über mehrere Tage hinzogen. Oft privat organisiert, nicht immer, aber in der Regel schon offiziell, also mit allen nötigen Genehmigungen versehen. Aber dennoch hat unter diesen festivalartigen Partys so manche Acker, so manche Wiese, so manches Waldstück hat er doch erheblich gelitten, und das rief die Bauern auf den Plan. Die Jäger, also die Jagdpächter und Waldbesitzer, das ist in Frankreich ein bedeutender Faktor des öffentlichen Lebens, eine mächtige Lobby. Die beschwerten sich, und also griff die, wie soll man sagen, bürgerlich-konservative Partei der Republikaner das Thema auf. Man diskutierte und formulierte dann dieses Gesetz, vermutlich auch, um sich mit Blick auf die Kommunalwahlen im nächsten März als Sprachrohr, als Stimme eben dieser genannten Klientel zu präsentieren. Und da die Republikaner im französischen Senat die Mehrheit haben, konnten sie dieses Gesetz verabschieden. In der anderen Kammer des Parlaments, in der Nationalversammlung, da hat die Regierungspartei die übergroße Mehrheit, La République en Marche, und es ist durchaus nicht sicher, ob die dem auch so zustimmen werden. Ein Termin dafür gibt es aber noch nicht.
Also wenn man sich dieses Gesetz jetzt mal anschaut, dann scheint das ja auch ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen, oder? Denn es geht ja eben nicht nur um riesige Techno-Partys auf dem Land.
Na, es ist schon etwas skurril. Also offiziell heißt es, die Lärmbelästigung soll eingedämmt, damit soll die Öffentlichkeit geschützt werden, Umweltverschmutzung soll vermieden werden, die Bedrohung der Artenvielfalt wird genannt. Da haben wir diesen Bezug zu den großen Open-Air-Partys, denn normalerweise Techno verbieten, um die Artenvielfalt zu schützen. Also das ist schon ein etwas seltsamer Zusammenhang. Es geht um Drogen, insbesondere um die Partydroge GHB. Es hat zuletzt mehrere Todesfälle auch im Zusammenhang mit Techno-Partys in Frankreich gegeben. Der soll sich nicht wiederholen. Man will besser vorbereitet sein und deshalb deutlich restriktiver vorgehen. Das ist so die offizielle Begründung. Aber natürlich wird das schon in der Öffentlichkeit oder in Teilen der Öffentlichkeit als sehr restriktiv, als ja letztlich in vielerlei Wortschöpfung als Moment der Unterdrückung empfunden.
Klar, also auch Techno-Anhänger müssen ja Artenschutz genießen. Was sagen denn nun Partyveranstalter, DJs und überhaupt alle, die feiern wollen, dazu?
Es gibt natürlich Proteste, zunächst von den Veranstaltern, die bisher eher kleine Partys organisiert haben und die einfach nicht das Personal, nicht das Geld, nicht die Zeit haben, das auch weiterhin zu tun, einfach weil die Organisation jetzt viel aufwendiger werden könnte. Aber nicht nur sie, auch Politiker, Aktivisten, zum Beispiel vom Verein Freeform, die klagen über zunehmende Repression. Man solle doch lieber mit den Leuten reden, den Dialog suchen, heißt es. Groß ist die Sorge, dass künftig auch, weiß nicht, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Privatkonzerte, dass das alles nicht mehr erlaubt werden könnte. Erschwerend kommt hinzu, dass die Debatte in einer allgemein aufgekratzten Stimmung stattfindet. Im Sommer kam es bei der Fête de la Musique in Nantes zu einem folgenschweren Zwischenfall. Nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung führte die Polizei eine Razzia durch mit Tränengas und Gummigeschossen. Danach war ein Partybesucher verschwunden und Wochen später wurde er dann tot aufgefunden. Seither fordert die französische Öffentlichkeit die Aufklärung dieses Falles, aber man hat bis heute heute nichts wirklich Konkretes dazu gehört, was natürlich Vermutungen nähert, da würden Fehlverhalten, sagen wir mal, der Polizei würde da vertuscht werden. Vor diesem Hintergrund wird auch die Debatte über das Anti-Rave-Gesetz vermutlich scharf geführt werden, wenn sie denn demnächst in die Nationalversammlung kommt.
Also es geht schon um ein ernstes Anliegen, um ernste Hintergründe, aber Herr König, Sie fürchten jetzt noch nicht um Ihre nächste Geburtstagsfeier in Paris.
Nein, selbst wenn ich mithilfe einer Technik-Party feiern würde, würde ich mich nicht fürchten. Nein.
Vielen Dank, Jürgen König aus Paris. Das Anti-Rave-Gesetz in Frankreich und die Hintergründe dazu. Große Künstler und ihre Biografien, das scheint der perfekte Stoff zu sein für Comics bzw. Graphic Novels. Rembrandt, Leonardo, Van Gogh oder Picasso sind alle längst mehr oder weniger originell zeichnerisch verarbeitet worden. Kunsthistoriker sind allerdings eher zurückhaltend, Künstlercomics in den Wissenschaftsdiskurs da einzubinden. Vielleicht sind da immer noch Vorbehalte. Gilt diese Art der Aufarbeitung doch noch als trivial? Das sind Fragen, die ich mit Professor Henry Kieser klären möchte, der an der Uni Heidelberg das Oma-Seminar Kunstgeschichte und Comics abhält. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Herr Kieser, sind Sie ein junger Wilder in Ihrem Fachbereich, weil Sie eben mit Comics den Kunstgeschichtskanon aufmischen?
Jung wahrscheinlich nicht, ob wild kann ich auch nicht so richtig sagen, aber es ist natürlich richtig, dass die Kunstgeschichte lange Zeit einen großen Bogen um Comics gemacht hat und ich nehme an, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Zum einen, weil man gesagt hat, das ist nicht Kunst, also muss man sich nicht damit beschäftigen und zum anderen wahrscheinlich auch, weil wir doch eine Disziplin sind, die ein bisschen langsam und konservativ ist, was Methoden angeht und das heißt, man sieht auch, dass das, was an Methoden zur Comic-Analyse vorgelegt wurde, das stammt alles aus den Literatur- und Medienwissenschaften und die Kunstgeschichte wacht da erst so ganz langsam auf.
Und was können Künstlercomics Neues oder Besonderes liefern, eben für die kunstgeschichtliche Expertise?
Ja, zum einen, wie gesagt, die Herausforderung, dass wir neue Methoden entwickeln, die praktisch genuin mit unserem Arbeitsfeld zu tun haben. Also eben das, was wir normalerweise, wenn wir zum Beispiel ein Gemälde oder eine Zeichnung analysieren, auch machen würden. Das müsste man jetzt eben hin auf Comics entsprechend adaptieren und zurichten. Und das Zweite ist, dass Comics ja eben die Möglichkeit bieten, uns alternative Lebensberichte zum Beispiel auch zu liefern oder aber auch über die Kunstgeschichte zu reflektieren. Es gibt einen Comic über Leonardo da Vinci, da wird das gemacht, da wird uns nämlich im Grunde genommen suggeriert, dass wir nur einen Teil des Lebens von Leonardo eigentlich überliefert haben, dass ein ganz wesentlicher Teil sozusagen wegredigiert wurde von einem neidischen Schüler und dass Vasari deshalb nie Zugang hatte zu diesem Material. Und das sind natürlich interessante Überlegungen, die auch anregend im Hinblick auf unsere Frage sind, also wie schreiben wir eigentlich Kunstgeschichte und was findet da eigentlich Eingang?
Ja, Sie sprechen da von dem Band Private Life of Leonardo da Vinci in Ihrer Literaturliste. Wenn Sie den jetzt sich vornehmen im Seminar, wie muss ich mir dann die Aufarbeitung vorstellen?
Ja, zunächst einmal wird das von einer Studentin vorgestellt, die wird ein Referat über diesen Comic halten und wird uns damit eben so eine gemeinsame Grundlage geben. Und dann werden wir eben genau die verschiedenen Aspekte dieses Comics betrachten. Also wie wird da eigentlich erzählt, aus welcher Perspektive, wie ist das Ganze auch strukturiert? Denn gerade dieser Comic hat eine unglaublich komplizierte Erzählstruktur, wo also mit Vor- und Rückblenden gearbeitet wird, wo Dinge vorausgedeutet und schon mal vorweggenommen, dann aber erst später voll erklärt werden. Das müssen wir uns natürlich alles vergegenwärtigen. Und dann natürlich der ganz große Rahmen, nämlich der, wo es eigentlich um die Frage geht, wie entsteht eigentlich Kunstgeschichte? Und das sollten wir dann eben auch entsprechend im Seminar diskutieren.
Und ist es dann so, dass Sie auch den Comicband selber auf seine Stringenz überprüfen? Also ist der vernünftig recherchiert? Zieht der vielleicht Schlüsse, die so gar nicht seriös zu ziehen sind?
Ein Stück weit ja, aber es geht natürlich jetzt nicht darum zu sagen, ist der jetzt historisch komplett akkurat, weil Teil dessen, was da erzählt wird, ist sicherlich fiktiv und das ist auch vollkommen in Ordnung so, solange man sich dieser Unterschiede bewusst ist. Entscheidend ist ja eher die Frage, ist das stringent eben erfunden? Also macht das auch Sinn, sich solche zusätzlichen Bestandteile einer Biografie dazu zu erfinden? Und das kann man wirklich sagen, die Autoren haben sehr gründlich recherchiert. Das ist übrigens etwas, was sie ganz häufig in Comics über Künstlerinnen und Künstler finden, dass die Comic-Künstler sich herausgefordert fühlen, anschließend nochmal zu legitimieren, was sie gemacht haben. Also gerade dieser Comic hat in jedem Heft hinten ein Nachwort, wo praktisch diskutiert wird, was man vorher da als Comic gelesen hat. Und das haben sie ganz häufig bei anderen Comicbänden auch, dass im Anhang eine Art von Dokumentation nochmal kommt, wo gezeigt wird, wir haben das sehr genau recherchiert, wir haben uns sehr genau überlegt, was wir da tun.
Zum Beispiel ja auch Pablo, ein Dokumentationsband über Picasso oder auch Rembrandt, erzählt vom Comicautor Tüpex und noch viele andere in ihrer Literaturliste. Wonach haben Sie da ausgewählt? Denn es gibt ja offensichtlich sehr, sehr viel.
Ja, ich habe versucht, eigentlich so einen Überblick über die ganze Kunstgeschichte zu bekommen, also von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart, und habe da versucht, sowohl bekanntere als auch unbekanntere Künstler mit reinzunehmen. Es gibt zum Beispiel auch einen Comic über einen, ja, wenn man so will, Vorläufer des Comics, also Winsor McCay von Thierry Smolderen und Jean-Philippe Bramanti. Die haben also 2017 einen Comic über diesen Comic-Künstler vorgelegt. Und der ist in der Kunstgeschichte nicht so bekannt, obwohl er relativ berühmt geworden ist mit seinem Little Nemo. Und das heißt, ich habe versucht, jetzt nicht nur die ganz großen Namen abzugreifen, Sie haben schon erwähnt, Picasso, Rembrandt, sondern auch mal den einen oder anderen, der vielleicht weniger bekannt ist. Oder aber auch zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt von einem serbischen Künstler, der zusammen mit seiner Frau Ivana und Gradimir Smutja, die haben eine ganze Kunstgeschichte vorgelegt als Comic, die heißt Au fil de l'art, also am Faden der Kunst sozusagen. Und da wird im Grunde genommen chronologisch die Geschichte der bildenden Kunst durcherzählt anhand von größeren, kleineren Künstlern. Und da ist es eben nicht der Fokus auf einen Künstler und eine Künstlerin, sondern es ist sozusagen der Versuch, die gesamte Kunstgeschichte mal in einem Comic darzustellen.
Mhm. Und wenn Sie jetzt dann eben auch Einfluss nehmen auf die Comicforschung, eben nicht nur sozusagen die Comics, den Einfluss der Comics auf die Kunstgeschichte, sondern eben auch andersrum, würden Sie sich dann eben auch nicht oder mehr wünschen, dass Comicautoren, Zeichner da mehr wagen?
Ja, ich meine, die tun ja schon eine ganze Menge. Das ist ja auch ein bisschen das Kriterium der Auswahl gewesen. Ich habe eben auch versucht zu zeigen, dass man wirklich eine ganze Bandbreite an Stilen hat. Also von unglaublich naturalistisch bis total abbreviiert, fast schon abstrakten Comics. Das heißt, die Bandbreite ist sehr groß. Und insofern, klar, man kann sich immer mehr wünschen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein zunehmend erstarkendes Genre. Also wenn man sich klar macht, ganz am Anfang in den 60er Jahren gibt es schon mal einen Comic über Le Corbusier übrigens. Und der ist relativ altmodisch und aus heutiger Sicht auch ein bisschen langweilig und steif. Da wird dann auch versucht, dieses Leben dadurch ein bisschen interessanter zu machen, dass Le Corbusier aussieht wie Clark Kent, also die Geheimidentität von Superman. Es gibt dann auch Prügeleien. Und das ist heute zum Beispiel überhaupt nicht mehr, dass man jetzt versucht, das, was man erzählt, zum Comic-Stil zuzurichten. Insofern glaube ich, da wird wahrscheinlich künftig noch mehr kommen, auf das man sich freuen kann.
Comics über Künstler und ihre Lebensgeschichte und wie sie die Kunstgeschichte bereichern und auch andersrum. Einblicke von Professor Henry Kieser vom Institut für Europäische Kunstgeschichte an der Uni Heidelberg. Herzlichen Dank.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Die Umbenennung des Vatikanischen Geheimarchivs in Vatikanisches Apostolisches Archiv ist aus Sicht seines Leiters vor allem symbolisch. Die Umbenennung zeige nun auch im Namen die Nähe der Einrichtung zur Apostolischen Bibliothek und entspreche der Namensgebung anderer Archive, so der Präfekt des Archivs, Pagano. Papst Franziskus hatte die Umbenennung veranlasst, da der bisherige Name oft falsch verstanden worden sei und teilweise negative Assoziationen hervorgerufen habe. An Struktur und Beschaffenheit des Archivs ändert sich aber nichts. Das Vatikanarchiv gilt als eines der größten und bedeutendsten weltweit. Es umfasst rund 85 Regalkilometer Dokumente aus fast allen Kulturkreisen der Welt. Wissenschaftler von der Universität Sydney haben einer neuen Studie zufolge erstmals die Wiege des modernen Menschen entdeckt. Der Homo sapiens sapiens habe vor etwa 200.000 Jahren im Norden des heutigen Botswana gelebt, heißt es im Fachmagazin Nature. In dem Gebiet südlich des Flusses Sambesi befand sich früher ein riesiger See. Der Studie zufolge lebten unsere Vorfahren etwa 70.000 Jahre lang in der Region, bevor sie durch klimatische Veränderungen gezwungen waren, in andere Gegenden abzuwandern. Die Wissenschaftler werteten unter anderem DNA-Analysen für ihre Forschungen aus. Die Londoner Tate Gallery of Modern Art sucht einen neuen Blickwinkel auf die Pop-Art-Legende Andy Warhol. In der Ausstellung ab dem kommenden Frühjahr solle ein menschlicherer und persönlicherer Blick auf den Künstler gezeigt werden, sagte die Direktorin Frances Morris. Höhepunkte seien seine privaten Überzeugungen und sein Hintergrund als schüchterner, schwuler Mann aus einem religiösen, einkommensschwachen Haushalt mit Migrationshintergrund. Gezeigt werden Warhols weniger bekannte Porträts von New Yorker Drag Queens und Transfrauen aus der 1970er-Serie Ladies and Gentlemen sowie viele seiner berühmtesten Kunstwerke. Die Ausstellung läuft vom 12. März bis zum 6. September 2020. Der Filmproduzent Robert Evans ist tot. Nach Angaben seiner Sprecherin starb der langjährige Produktionschef von Paramount Pictures bereits am Samstag im Alter von 89 Jahren. Erfolge feierte der aus New York stammende frühere Schauspieler vor allem in den späten 1960er und 1970er Jahren. Damals produzierte Evans Blockbuster wie Rosemary's Baby, Love Story und den Mafia-Klassiker Der Pate. Antje Passenheim.
Der kapriziöse und extrovertierte Star mit der tiefen Stimme fing Männer wie Frauen gleichermaßen mit seinem Charme ein. Manche beschrieben den Macher als großsüchtig und befehlshaberisch. Evans war Mentor von großen Regisseuren wie Francis Ford Coppola und Roman Polanski. 7-mal war er verheiratet, unter anderem mit den Schauspielerinnen Ailey McGraw und Catherine Oxenberg.
Vor genau 50 Jahren ging via ARPANET beim US-Militär die erste Nachricht von Computer zu Computer. Der Vorläufer des Internets war geboren. Heute ist die Vernetzung ja so allgegenwärtig, dass einige sich schon wieder gezielt abkoppeln. Digital Detox, Back to the Roots, weil eine Netz- und Vernetzung auch nicht unbedingt weiterbringen. Beim Thema Internet und Kunst zum Beispiel gab es ja verheißungsvolle Vorhersagen. Eine Revolution der Kunstproduktion wie auch Rezeption von der Netart der 90er bis zur Post-Internet-Art der 2010er Jahre. Aber was hat das Internet nun eigentlich wirklich mit der Kunst gemacht? Darüber will ich mit dem Journalisten und Kunstprofessor an der UdK Berlin, Jörg Kaiser, sprechen. Hallo.
Hallo.
Jörg Kaiser, welche Rolle spielt das Netz heute für Kunst und Künstler? Ist es weiter Inspiration oder doch eher nur noch Marktplatz?
Es ist auf jeden Fall von all dem etwas. Also was, glaube ich, wirklich vorbei ist, sind so die Illusionen oder Träume davon, dass Künstlerinnen und Künstler irgendwie das Medium als solches, also das Internet auf Browsern oder in Social Media Applications irgendwie grundsätzlich sozusagen künstlerisch unterwandern können oder irgendwie dem Ganzen ein Schnippchen schlagen können. Alle sind, glaube ich, ziemlich überrollt von der rasanten Entwicklung, die gleichzeitig aber auch sowas wie ein Stillstand ist, wenn man jetzt sieht, wie wir seit 10 Jahren eigentlich so uns im Kreis drehen mit den Smartphones und den Social Media Applications und alle eigentlich so ein bisschen überrollt sind, gerade auch von den bekannten Effekten der Social Media auf die Diskussions Kultur und die politische Landschaft. Mhm. Dementsprechend denke ich, dass alle noch so ein bisschen geradezu traumatisiert damit umgehen. Das ist so mein Eindruck.
Traumatisiert, das müssen wir jetzt ein bisschen genauer erklären. Also welche Effekte sind das, die sich da so negativ auswirken?
Ob das immer gleich negativ in Bezug auf die Qualität von Kunst ist, möchte ich gar nicht sagen. Ich würde sogar sagen, dass es teilweise positiv ist. Also ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel. Der afroamerikanische Künstler Arthur Jaffa wurde bekannt mit einem vorletztes Jahr mit einem Video, das eigentlich zu 80% auf YouTube zusammengesuchten Ausschnitten von Amateurvideos und Nachrichtenvideos besteht und das eigentlich so eine Art so halluzinatorischen Essay über die Gegenwart in den USA unter den Vorzeichen von Black Lives Matter und Rassismus sozusagen veranschaulicht hat. Mhm. Und das wäre natürlich in früheren Jahrzehnten in der Form gar nicht möglich gewesen. Man hätte da sozusagen den Zugang zu diesen Quellen gar nicht gehabt. Mhm. Und das sind Dinge, die, das meine ich mit Trauma, auch weil Dinge sozusagen tatsächlich relativ frisch und sozusagen als Effekte zum Beispiel von der Wahl Trumps im Raum stehen, die dann auch künstlerisch reflektiert werden. Aber es ist eben nicht so diese Illusion, die vielleicht noch in den 90ern entstand, dass Künstlerinnen und Künstler sich sozusagen an die Spitze der Bewegung setzen können und tatsächlich so eine Art von Hacker im Sinne eines Hacker-Ethos jetzt den großen Firmen, Facebook etc. die Stirn bieten können. Das ist momentan, glaube ich, bei allen da herrscht eher Pessimismus.
Also wenn Sie sagen, es gibt durchaus Impulse, die das Netz der Kunst gegeben hat, aber das Netz selber als Ort einer Kunstrevolution, das kann man sich abschminken.
Das ist mein Eindruck jedenfalls. Also ich denke, in den 90er Jahren haben Theoretiker wie Tilman Baumgärtel eigentlich so eine Art Ethos entworfen, wonach NetArt oder eben Internetkunst etwas ist, was sich sozusagen in die spezifischen Bedingungen des Internets sozusagen eingraben, so wie sich früher Maler in die Bedingungen der Malerei eingegraben haben. Und heute haben wir damit eher so einen etwas promiskeren Umgang, sage ich mal, mit den Medien. Das heißt, die Leute, die sich im Internet tummeln, künstlerisch, sind meistens Leute, die noch in mindestens 3-4 anderen Medien sich auch tummeln und da meistens auf den traditionellen Medien, ja, also sprich Fotografie, Malerei, Installationskunst, Videokunst etc. Und die Plattform Instagram oder ähnliches sind dann sozusagen eine von anderen Plattformen, die man eben bespielt, in Anführungszeichen. Und ich denke, da dürfen wir uns keine Illusion machen, dass da jetzt radikale Neuerungen ausgerechnet von der Kunst ausgehen. Weil ja eben die Social Media den Benutzern allgemein Mittel an die Hand geben, schräges Zeug zu machen und da die Kunst eigentlich nicht unbedingt die treibende Kraft ist.
Und die Kunst, die eben versucht, unsere ganze Netzrealität zu dekonstruieren. Also ich erwähne da zum Beispiel den Künstler und Politaktivisten Ai Weiwei, der hat zum Beispiel Zahlencodes einer Kryptowährung dann im Netz zu Kunstwerken erklärt, die man sich selber ausdrucken kann. Wie sehen Sie so einen Ansatz?
Ja, das sind so, ich sag das mal, das sind so Pirouetten auf der Tradition von Duchamp, ja, also das Ready-Made. Und ich erkläre irgendwas zur Kunst und jetzt suche ich mir noch irgendwas, was noch nicht jemand zur Kunst erklärt hat. Ehrlich gesagt langweilt mich das ein bisschen so als Ansatz. Mich interessieren dann doch eher Leute, die sagen, es gibt auch einen Aufklärungs- und einen Untersuchungsbedarf. Also Leute wie beispielsweise Trevor Paglen oder Hito Steil, die als Künstler sich mit den Bedingungen zum Beispiel von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen und dabei Dinge dazu zu sagen haben, die so nicht unbedingt schon gesagt wurden jetzt von den klassischen Journalisten oder Experten des Felds. Also wenn es beispielsweise bei Trevor Paglen einfach mal darum geht zu sagen, was heißt es eigentlich, wenn es Maschinen gibt, die autonom sehen, also nicht mehr sozusagen unter Kontrolle von Menschen Bilder auswerten, sondern nach sozusagen algorithmischen Kriterien, die selbstlernend sind. Was bedeutet das eigentlich und wie kann ich damit künstlerisch umgehen? Ob das dann im sozusagen als Kunstwerk immer überzeugend ist, es steht auf einem anderen Blatt. Aber die Frage ist auf jeden Fall extrem wichtig.
Also, das Internet ist sozusagen noch nicht ausgeschöpft, war auch was die künstlerische Befruchtung angeht. 50 Jahre Internet, die Kunst kommt aber soweit jedenfalls stand im Moment nicht mehr wirklich hinterher, meint Journalist und Kunstprofessor Jörg Kaiser. Danke Ihnen herzlich.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Kanavie. Engen pressen beheden. San navie. Satebratsa. En dan inge kamer je tot de thom. Tje? Jongen dan ietsje kat de thom ancora. De genitraïne scavene.
Der Exoplanet Gliese 581c ist über 20 Lichtjahre weit entfernt. Aber ich will da auch gar nicht hin, denn ich würde da 5-mal mehr wiegen als auf der Erde. Die Füße würden mir bloß wehtun. Aber fix ist er. Bloß 13 Tage dauert ein Jahr. Selber dreht er sich nicht. Die eine Seite guckt zu seiner Sonne, die andere Hälfte hat ewige Nacht. Höchstwahrscheinlich gibt es dort Wasser, mein Lieblingsgetränk immerhin. Falls es nicht zu heiß ist, gibt es dort vielleicht paddelnde Dromedare, lachende Schwimmgiraffen oder die schopenhauersche Philosophie rezitierende Delfine. Man weiß es nicht.
Gestalten. Architektur und Design.
Manche lieben ja den Herbst, wenn sich die Bäume verfärben. Andere verfluchen eher das fallende Laub, Gartenbesitzer vor allem. Schon vor Jahrzehnten hat die Pflanzenindustrie diesen Gartenbesitzern ein Alternativangebot gemacht, die immergrüne Thuja-Hecke. Blickdicht, pflegeleicht. Das ist ein Grund für meine Kollegin Marietta Schwarz, gerade jetzt einen genaueren Blick auf die Thuja-Hecke zu werfen.
Als ich kürzlich in meinem Heimatort im Rhein-Main-Gebiet war, erblickte ich in der Nachbarschaft ein Haus, das ich in all den Jahrzehnten noch nie gesehen hatte. Eines dieser typischen 70er-Jahre-Einfamilienhäuser mit weißem Putz, super langem Balkon und einer braun gestreiften Markise darunter. Waschbetonterrasse, kurzgeschorener Rasen, in Form gebrachte Hecken. Alles ganz normal. Unnormal hingegen war, dass ich dieses Haus jetzt sah.
Ein Garten voller Zweifel. Ein Garten voller Not.
Und dann kam es mir. Die Eigentümer hatten ihre Thuja-Hecke geöffnet. Oder wie ich später erfuhr, der trockene Sommer hatte sie in Teilen dahingerafft. Die Thuja, auch Lebensbaum genannt, war tot. In den Köpfen und Gartencentern aber ist sie weiterhin sehr lebendig.
Es ist ja eine Pflanze, die sich seit Jahrzehnten hält. Da hat sich anscheinend gar nicht so viel geändert, oder?
Grundsätzlich nein, aber es kommen natürlich auch immer wieder neue Sorten dazu. Es gibt ein paar klassische Hauptsorten. Das ist Thujas Markt und Thuja Brabant.
Ach, das ist die fluffige.
Peter Bartos, Gartenbautechniker und beim sogenannten Holländer intern auch als Pflanzendoktor bekannt, weist auf die Vorzüge der Thuja hin.
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man das so bei einer Pflanze auch ausdrücken kann, gehört die Thuja eigentlich dann immer noch zu den interessantesten Artikeln.
6,99 eine. Das ist wirklich preiswert.
80 Zentimeter hoch sind die kleinen Gewächse, vor denen wir im Gartencenter stehen. Die klassische Thuja-Wand ist 2 Meter hoch. Brabant wächst schneller und in die Breite, erklärt Herr Bartos.
Man sieht also schon, der Jahreszuwachs hier ist bei ungefähr 40 Zentimetern, während er bei der anderen Pflanze ungefähr bei 20 Zentimetern ist. Und ich kriege hier auch breitere Pflanzen, das heißt, ich brauche weniger Pflanzen pro laufenden Meter.
In 3 Jahren, so lerne ich beim Holländer, ist die Zwergentuja also zur 2 Meter Sichtschutzwand verwachsen. Ziel erreicht.
Ein Garten, der sich lohnt.
Der Gärtner will eigentlich, wenn er so eine Thuja-Wand pflanzt, tatsächlich eine möglichst schlanke Wand, sage ich jetzt mal, haben. Ja, damit vom Garten nicht noch mehr weggenommen wird.
Genau.
Ist das die Idee?
Das ist die Idee dabei. Und gerade im Zeitalter von steigenden Grundstückspreisen und kleineren Grundstücken ist es halt so, dass man dann ja auch möglichst viel Platz für sich behalten will.
Wie tief ist denn die?
In der Größe hat die Pflanze dann ungefähr eine Wuchstiefe von 60 Zentimetern.
Das mit dem Platz klingt erstmal einleuchtend. Irgendwie ist es das aber nicht. Ein Garten ist ja kein Zimmer mit möglichst dünnen Wänden, am besten noch leer, damit es maximal groß erscheint. Genauso aber gehen viele Gartenbesitzer mit ihrem Grün um. Sie bauen sich große, leere und pflegeleichte Außenzimmer mit einer Thuja-Hecke als Wand.
Wie sagt man auch so schön, die grüne Wandfarbe des Gärtners?
Das ist Eibe.
Das ist nicht Thuja, nee. Thuja habe ich nicht.
Auch ein kleiner Garten kann mit Pflanzen eingerichtet sein wie ein gemütliches Zimmer. Das sieht man zum Beispiel in dem Garten von Ulf Soltau. Er ist Botaniker und hat sich mit seiner Facebook-Seite Gärten des Grauens einen Namen gemacht. Viel Stein und Schotter ist auf den Bildern zu sehen. Die Wand aus Thuja-Lebensbäumen ist häufig das letzte bisschen Vegetation darin. Eine Vegetation allerdings, die mehr oder weniger tot ist, auch wenn sie noch lebt.
Meines Wissens gibt es keine Tiere, die sich da in irgendeiner Weise von ernähren, abgesehen vielleicht von irgendwelchen Schildläusen oder so. Und auch dient sie wohl wenigen Tieren als Unterschlupf oder Brutraum.
Vielleicht riecht es denen auch nicht gut.
Die Thuja stinkt ja auch. Ulf Soltau erinnert an die Grundidee des Umfriedens. Ursprünglich hat der Mensch sein Stückchen Land mit einer Hecke nach außen hin zur Wildnis umfriedet. Die Hecke als Waldrandbiotop. Besonders artenreich. So war es mal gedacht.
Und da ist die Thuja.
Die spielt Waldrand.
Sie ist eigentlich die Negation der Hecke.
Ein Garten voller Bienen, ein Garten voller Scham, ein Garten voller Katzen, ein Garten voll und warm.
Ulf Soltau reibt sich daran, dass die Gärten immer steriler werden. Man legt sie an und will sich dann nicht mehr kümmern müssen. Doch selbst bei der Thuja-Wand rächt sich die Vernachlässigung. Sie ist sehr durstig und gerade in Zeiten des Klimawandels muss man sie zusätzlich gießen. Und zweitens schneiden. Wer zu lange wartet und dann bis aufs Holz zurückschneidet, wird die grüne Wandfarbe des Gärtners für immer verlieren. Merke, Lebensbäume sehen tot aus, können darüber hinaus aber wirklich sterben. Wollen Sie das in Ihrem Garten?
Gedanken und Recherchen zur immergrünen Thuja-Hecke von unserer Gestaltenkolumnistin Marietta Schwarz.